Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Guten Tag. Die Bahn muss sparen, will aber weiter investieren. Deutschland und Frankreich treiben ein europäisches Cloud-Projekt voran. Die EZB kauft in Zukunft noch mehr Anleihen als ohnehin schon. Das alles sind Themen dieser Sendung. Aber starten müssen wir heute natürlich mit einem Thema.
Es gibt Momente, die im Leben eines Wirtschaftsministers eher selten vorkommen, oftmals nur ein einziges Mal. Und dass ich heute vor Ihnen stehe, das größte Konjunkturprogramm vorzustellen, was es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland jemals gegeben hat. Das verdanke ich Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Denn wir sind durch die Corona-Pandemie, durch die gesundheitliche Herausforderung besser gekommen als viele andere Länder um uns herum und weltweit.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute Vormittag: historische Summen für eine historische Krise. 57 Einzelpunkte, 130 Milliarden Euro. Schwer ist das Paket und mit einer dicken Überraschung der ersten Senkung der Mehrwertsteuer überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik. Was aber bringt's? Die Frage stellt sich umso mehr angesichts des Umfangs. Und genau dieser Frage ist für die wichtigsten Punkte heute Brigitte Scholtes für Sie nachgegangen.
Die Reaktionen von Wirtschaftsforschern und der Wirtschaft auf das Konjunkturpaket sind weitgehend positiv, wenn auch die ein oder andere Maßnahme je nach Standpunkt kritisch gesehen wird. So sagte Clemens Fuest, Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, heute Morgen im Deutschlandfunk.
Unterm Strich ist das Paket, finde ich, durchdacht, ausgewogen und wirklich sinnvoll.
Die größte Überraschung war wohl die Senkung der Mehrwertsteuer. Zwischen Juli und Ende Dezember sinkt sie von 19% auf 16%, der ermäßigte Satz von 7% auf 5%. Die Preise sollten also fallen, auch für die Verbraucher. Daran aber zweifelt der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel. Er sagte in diesem Sender:
Ist es eigentlich gesichert, dass die Wirtschaft diesen sozusagen Preisvorteil weitergibt? Ich vermute, weil das geht nicht auf und dass diese 20 Milliarden könnten am Ende wirklich konjunkturelle Strohfeuer sein.
Das gelte auch für den Familienbonus von 300 Euro je Kind, meint Hickel. Doch Konsumforscher Rolf Bürkel von der GfK ist da zuversichtlicher.
Ich gehe davon aus, dass der Handel doch zum großen Teil diese Senkung auch an die Verbraucher weitergeben wird. Denn aufgrund der schwachen Nachfrage derzeit hat ja schon auch ein ziemlich starker Preiskampf begonnen. Ob das jetzt im Bekleidungsbereich ist, auch bei Möbeln zum Beispiel, kann man das feststellen. Sicherlich wird der Handel dann auch mehr oder weniger fast gezwungen sein, diesen weiterzugeben und entsprechend auch die Verbraucher in den Genuss kommen zu lassen.
Der Handelsverband Deutschland jedenfalls lehnt deshalb auch eine Verpflichtung zur Weitergabe der Mehrwertsteuersenkung ab. Zusammen mit dem Kinderbonus und der Fixierung der Umlage für erneuerbare Energien würden die Verbraucher um 27 Milliarden Euro entlastet. Beobachter rechnen auch damit, dass die Bundesregierung die Mehrwertsteuersenkung verlängern dürfte, sollte der gewünschte Konsumschub nicht einsetzen. Die aktuelle Krise sei sowohl eine auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite, meint Thilo Brotmann, Hauptgeschäftsführer des Maschinenbauverbands VDMA.
Der Versuch ist jetzt auch auf der Nachfrageseite anzupacken und dort Blockaden zu lösen. Ob das funktioniert, wird man dann in der Rückschau sehen, historisch, aber es ist den Versuch wert, das zu machen. Und die richtigen Weichen werden in dem Papier gestellt, um zumindest das möglich rauszuholen.
Für die Unternehmen zählten neben der Mehrwertsteuersenkung auch andere Faktoren, sagt Brotmann.
Für die Unternehmen, unsere mittelständische Industrie, ist natürlich auch das Thema der steuerlichen Forschungsförderung schon immer eines gewesen. Dass man jetzt sozusagen den Deckel, der da drauf liegt, erhöht hat und damit mehr möglich macht, das finden wir gut. Und die degressive Abschreibung hat natürlich auch einen Effekt, bestimmte Investitionen vorzuziehen, schneller abzuwickeln etc. Dann schon ein bisschen mehr am Rand, aber auch nach wie vor spannend ist es auch, dass das Konjunkturprogramm das Thema Wasserstoff nach vorne bringen will.
Und nicht zuletzt begrüßen die Unternehmer auch die Deckelung der Sozialbeiträge bei 40%. Dennoch, an den strukturellen Defiziten des Standorts, die seine Wettbewerbsfähigkeit schwächten, ändere sich nichts, kritisierte der Verband der chemischen Industrie. Auch die Kommunen werden entlastet. Sie bekommen Milliardenhilfen, um die Ausfälle bei den Gewerbesteuereinnahmen in diesem und im kommenden Jahr auszugleichen.
Da wird wirklich Druck von den Kommunen weggenommen. Das entlastet sie so, dass sie hoffentlich wirklich auch weiter investieren können,
sagt Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW, die heute gerade eine Studie zur Finanzlage der Kommunen vorgestellt hat. Und die zeigt, 90% rechnen in diesem Jahr mit Einnahmeeinbußen, mit der Folge, dass sie selbst dringend notwendige Investitionen aufschieben oder streichen würden. Das Paket sei jedoch kein Allheilmittel, warnt IFO-Chef Fuest.
Man darf ja nicht vergessen, dass die Wirtschaftsentwicklung auch stark abhängig ist von Erwartungen über die Zukunft. Und hier sind doch viele zukunftsweisende Investitionen dabei. Das Ganze wird also der Bevölkerung sicherlich auch Mut machen und den Unternehmen und die Stimmung ein bisschen verbessern. Die Krise selbst ist doch so massiv, dass man sie damit nicht so leicht aus der Welt schaffen kann.
Meint Clemens Fuest, der Chef des Münchner IFO-Instituts, im Bericht von Brigitte Scholtes mit Reaktion auf das Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Darauf schauen wir jetzt, beziehungsweise auf eine Konjunkturhilfe, die explizit nicht beschlossen wurde, eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennermotoren. Zwar geht die Autoindustrie nicht leer aus, die Umweltprämie für Elektroautos wird aufgestockt, Fahrer elektrischer Dienstwagen profitieren von geringeren Steuern, auch wenn ihr Auto bis zu 60.000 Euro kostet. Die Mehrwertsteuer sinkt zeitweise natürlich auch für Pkw. Aber ein reines Geld geschenkt kommt nicht. Über all das kann ich jetzt mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Volker Finthammer sprechen. Herr Finthammer, hat sich die Autoindustrie hier verspekuliert?
Naja, Silke Hane, zumindest scheint das wie in früheren Jahren kein Selbstläufer mehr zu sein. Auch in der Politik ist dir aufgefallen, dass die Branche auch mit Hilfe technischer Schummelsoftware zwar gut verdient hat, aber auf der anderen Seite in den zurückliegenden Jahren wenig den technologischen Wandel vorangebracht hat. Und wenn wir uns an die letzten Auftritte von VW-Chef Herbert Diess erinnern, dann war es vor allem das Argument der Arbeitsplatzsicherung, das er für die Kaufprämie ins Feld geführt hat und weniger der technologische Fortschritt. Und mit den Verkaufszahlen hat die Branche ja tatsächlich ein Problem. Die sind in der Krise nochmals deutlich zurückgegangen, wie der VDA heute meldet. Danach ist der Absatz im Mai um 50% eingebrochen und im gesamten Jahr bereits um 35%. Das ist zwar alles nicht Corona-bedingt, aber mit Sicherheit spielt die krisenbedingte Kaufzurückhaltung eine ganz große Rolle.
Es ist ja auch nichts beschlossen worden von der Regierung. Wie helfen die eingangs genannten Beschlüsse denn der Industrie?
Na, Sie haben es ja schon erwähnt, da ist vor allem auch die Absenkung der Mehrwertsteuer, die ist nicht gering zu schätzen. Und die verdoppelte Prämie für E-Autos, die ja von 3.000 auf 6.000 Euro angehoben wird. Aber das fällt ins Gewicht, dass beispielsweise die deutschen Anbieter gar nicht so viele E-Autos im Angebot haben. Nur ein Viertel der förderfähigen Autos sind deutsche Modelle, rechnet etwa die Branchenexpertin Ellen Enkel vor. Und von der Prämie profitieren dann auch in erster Linie Unternehmen, die bislang eben zu 2/3 dieses Geschäft ausmachen. Und daneben gibt es eben die Absenkung der Mehrwertsteuer. Auch die hat eine Wirkung. Beim durchschnittlichen Neuwagenpreis von knapp 33.600 Euro sind das 900 Euro, die da mitgenommen werden könnten. Aber das ist natürlich deutlich weniger, als die Branche fordert. Deswegen hat der IG Metall-Chef Jörg Hoffmann heute hier im Programm eben auch schon gesagt, dass die Branche dann noch ein gutes Stück oben drauflegen könnte, um den Absatz eben wieder anzukurbeln.
Viele Beobachter hatten ja fest mit einer Prämie gerechnet. Jetzt wirkt das Ganze etwas sang- und klanglos abgesagt. Lässt sich daraus etwas ableiten über den Einfluss der Autoindustrie in der Hauptstadt?
Naja, da will ich noch mal kurz zu Gehör bringen, was die Kanzlerin bereits im Vorfeld zu dem Konjunkturpaket gesagt hat.
Die Kunst wird sein, das so zu tun, dass wir damit gleichzeitig Innovation und nachhaltigem Wirtschaften einen Schub geben.
Und mit Innovation und nachhaltigem Wirtschaften hätte eben eine Kaufprämie für Verbrenner tatsächlich wenig zu tun. Und die Koalition hat in der Situation tatsächlich eher auf die Breitenwirkung geschaut und es bei dem Punkt weitgehend vermieden, Einzelinteressen zu bedienen. Denn wenn es eine allgemeine Kaufprämie für Pkw gegeben hätte, dann hätten sich sogleich auch andere Branchen zu Recht zu Wort melden können, die ja eben auch unter der Krise leiden. Denken wir nur an den Tourismus- und Reisesektor. Und in dieser Situation ist man genau diesem Konflikt auch aus dem Weg gegangen.
Und haben sich da auch die Proteste von Umweltschützerinnen und Schützern bemerkbar gemacht? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Naja, da würde ich mal die Kirche im Dorf lassen. Der Widerstand gegen eine reine Kauf- und Abwrackprämie reichte ja bis weit in die Union hinein. Ich erinnere nur an Carsten Linnemann von der Mittelstandsunion, der das gleichermaßen abgelehnt hat. Insofern hat die Politik so entschieden, wie im Moment, glaube ich, eher die breite gesellschaftliche Diskussion verläuft, denn da wurden ja auch Kaufprämien weitgehend auch abgelehnt.
Vielen Dank, Volker Finthammer. Einschätzung und Informationen zur Autoindustrie waren das. Von der Absenkung der Mehrwertsteuer sollen nicht nur die Käufer von Pkw, sondern auch Bahnkunden profitieren. Ob die Vergünstigung 1:1 weitergegeben wird, ist offen. Denn die Bahn hat Corona-krisenbedingt auch ein riesiges finanzielles Problem. Schließlich sind ihr die Fahrgäste über lange Zeit quasi komplett ausgeblieben. Deshalb muss der Bund rund 5 Milliarden Euro zuschießen. Der Konzern soll aber auch selbst etwas beitragen, sprich sparen. Gleichzeitig muss die Bahn dringend Geld investieren, um ihr Angebot zu verbessern. Wie geht das alles zusammen? Darauf hat heute der Bahnvorstand Ronald Pofalla Antworten gegeben und Dieter Nürnberger hat zugehört.
Zumindest auf die Baumaßnahmen der Deutschen Bahn hat die Corona-Pandemie bislang kaum Einfluss. Ganz im Gegenteil, man baue weiter auf Rekordniveau, versicherte heute der Konzernvorstand. Das Investitionsvolumen liege derzeit rund 20% über dem des Vorjahres. Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla.
In diesem Jahr wollen wir über 12 Milliarden Euro an Investitionen in ein robustes Netz, mehr Kapazität und Qualität, in attraktive Bahnhöfe und stabile Energieversorgung umsetzen. Und es geht gut voran.
So mussten bislang nur ungefähr 1% der für dieses Jahr geplanten rund 13.000 Baumaßnahmen wegen Corona verschoben werden. Es habe zwar Fälle von Erkrankungen bei den beauftragten Baufirmen gegeben, beispielsweise auch beim Großprojekt Stuttgart 21, doch blieben diese praktisch ohne größere Auswirkungen. Der Planmäßigkeit bei der baulichen Modernisierung stehen allerdings weiterhin gravierende Finanzierungsfragen beim Konzerngeschäft gegenüber. Hier summieren sich die Corona-bedingten Ausfälle auf mindestens 11 Milliarden Euro in den kommenden Jahren, so die Bundesregierung. Denn auch während der Kontaktbeschränkungen hielt die Bahn ihr Angebot größtenteils aufrecht, allerdings brachen die Fahrgastzahlen um rund 90% ein. Im gestern verabschiedeten Corona-Konjunkturpaket der Großen Koalition ist deshalb eine Eigenkapitalspritze von 5 Milliarden Euro für den bundeseigenen Konzern vorgesehen. Für Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla eine wichtige Weichenstellung.
Kein Verkehrsträger ist so klimafreundlich wie die Bahn. Die Unterstützung der DB in Höhe von 5 Milliarden Euro Eigenkapital ist daher genauso richtig und wichtig wie die des Regionalverkehrs in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Dieser Tag festigt die grüne Mobilität in Deutschland und hilft uns auch für die Zukunft, eine starke Schiene unseren Kunden bieten zu können.
Doch muss auch die Bahn parallel Einsparungen von rund 5,1 Milliarden Euro vornehmen. Wie diese gestemmt werden sollen, ließ der Infrastrukturvorstand heute offen. Zumindest nicht aus den Investitionsmitteln, eher aus dem Bereich Qualitätsfragen, sagt Ronald Pofalla recht nebulös. Fest steht bislang, dass Bonuszahlungen an die Bahnvorstände gestrichen werden. Auch die Straffung von Organisationsstrukturen könnte helfen. Inwieweit beim Personal Einsparungen erfolgen sollen, wie ebenfalls von der Politik gefordert, ist jedoch unklar. Denn gleichzeitig sollen auch in diesem Jahr weiterhin Neueinstellungen erfolgen. Und der geplante Verkauf der Unternehmenstochter Arriva ist im Moment auf Eis gelegt. Viele offene Fragen also. Doch immerhin sollen auch die Bahnkunden von der gestern beschlossenen Mehrwertsteuersenkung bis Ende 2020 profitieren. Bereits im Januar wurde der Steuersatz für Fahrkarten im Fernverkehr von 19% auf 7% gesenkt. Damals eine Ersparnis von rund 10% für die Bahnkunden.
Der Bericht von Dieter Nürnberger. Der Zugriff auf Musik, Filme und Texte funktioniert von überall. Softwareprogramme können von jedem x-beliebigen Computer oder Smartphone aus und auch gemeinsam genutzt werden. Zwei Beispiele für die Verheißungen der Cloud-Technologie. Speicherplatz, Software, Rechenleistung, all das wird über das Internet bereitgestellt. Firmen wie SAP oder Adobe stellen ihre Geschäftsmodelle darauf um, aber wer wiederum stellt diesen und vielen anderen Unternehmen die Cloud zur Verfügung? Dominierend sind US-amerikanische Unternehmen wie Amazon oder Google. Das würden vor allem Deutschland und Frankreich gerne ändern. Sie treiben das europäische Cloud-Projekt mit dem klangvollen Namen Gaia X voran. Heute haben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire Einzelheiten vorgestellt. Johannes Kuhn informiert.
Wenn Peter Altmaier von Gaia X spricht, ist er um Superlative nicht verlegen. Vom Airbus für künstliche Intelligenz war einmal die Rede, zum offiziellen Startschuss am heutigen Donnerstag sprach er sogar von einer europäischen Mondrakete. Doch eigentlich ist Gaia X erst einmal ein technischer Rahmen für Datenspeicherung und Verarbeitung in der Cloud, also in Rechenzentren externer Anbieter. Der Bundeswirtschaftsminister zum Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Gaia X ist von zentraler Bedeutung für die digitale Souveränität Europas, weil es die Möglichkeit schafft, gemeinsame Standards für die Datenspeicherung und Datenverarbeitung zu setzen, uns unabhängig zu machen von einzelnen Unternehmen aus Asien oder aus den USA.
Konkret sieht das so aus. Über Schnittstellen und Standards sollen heimische Cloud-Anbieter Netzwerke bilden können und so zusammen ähnlich flexibel Rechenkraft verlagern, wie es jetzt schon die Großanbieter wie Amazon, Microsoft oder Google tun. Die US-Firmen dominieren den Markt, sie sind aber nicht ausgeschlossen, sich Gaia-X anzuschließen. Peter Altmaier macht jedoch keinen Hehl daraus. Es geht um Standortpolitik.
Gaia-X ist vor allen Dingen auch eine Chance für die Unternehmen, die wir heute schon in Europa haben, die zum Teil vereinzelt und zum Teil auch mit sehr geringen Volumina solche Cloud-Lösungen zur Verfügung stellen.
Die Kunden sollen vor allem aus dem Mittelstand und der Industrie kommen. Und sie sollen auch mit der Möglichkeit gelockt werden, Daten zu teilen. Wenn zum Beispiel verschiedene Firmen eine bestimmte Maschine benutzen, können sie deren Leistungsdaten in die Cloud hochladen. Aus den Daten von 100 Maschinen lässt sich dann zum Beispiel genauer vorhersagen, wann eine Wartung notwendig ist. Die Idee auch hier, wer viele kleine Silos öffnet, bekommt am Ende einen Datenberg. Stefan Ried, Analyst bei der Firma Cloudflight, sieht erheblichen Aufholbedarf. Denn der reine Standortfaktor spiele bei der Datenspeicherung in der Cloud keine Rolle mehr.
Der Aufholbedarf ist massiv. Alle amerikanischen Hyperscaler bieten inzwischen lokale Optionen an, die Möglichkeit, sozusagen sich seine lokale Mini-Cloud, die kompatibel ist zu der großen Cloud in Frankfurt oder in den USA, eben zu komplementieren.
Aus diesem Grund ist Gaia-X europäisch unter Federführung von Deutschland und Frankreich angelegt. Eine gemeinnützige Organisation aus 22 Firmen und Forschungseinrichtungen der beiden Länder soll den Standard verwalten und entwickeln. Aus Deutschland sind unter anderem die Telekom, SAP, Siemens, Bosch und BMW dabei. Kommendes Jahr soll es erste Anwendungsszenarien geben. Eine konkurrenzfähige Cloud made in Europa? Analyst Stefan Ried ist skeptisch.
Ich glaube, Gaia-X hilft vielen Leuten, überhaupt den Einstieg zu finden und die Vertrauenswürdigkeit einer Cloud-Lösung für ihr Unternehmen zu erkennen. Ob Gaia-X wirklich dafür sorgt, dass ganz, ganz viele Daten bei deutschen und französischen Providern liegen, das möchte ich sehr bezweifeln.
Am Geld soll es nicht scheitern. 1 Milliarde Euro sollen Firmen aus dem Konjunkturpaket zur Förderung der digitalen Transformation erhalten.
Johannes Kuhn aus Berlin. Ja, 130 Milliarden Euro will der deutsche Staat insgesamt in die Hand nehmen, um der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Es ist aber bei weitem nicht das einzige Notpaket, das gerade geschnürt wird. Auch auf europäischer Ebene werden die Institutionen aktiv, natürlich auch die Europäische Zentralbank. Deren Aufgabe ist es, die Inflation stabil zu halten und die ist gerade auf einem ziemlichen Sinkflug. Ungeachtet aller Kritik an früheren Ankaufprogrammen für Anleihen nutzt die Notenbank insbesondere dieses eine Instrument auch jetzt. Für die Sitzung des EZB-Rates wurde heute eine Aufstockung der Käufe erwartet und so kam es. Und die EZB legt sogar stärker nach als vorher erwartet. Mischa Erhardt mit Einzelheiten.
Wem die Präsidentin der Europäischen Zentralbank zu Beginn ihrer Amtszeit zu zögerlich erschien, dürfte spätestens heute eines Besseren belehrt worden sein.
The Governing Council decided to increase the envelope for the Pandemic Emergency Purchase Program by 600 billion euros to a total of 1 trillion 350 billion euros.
Der Rat der Zentralbank habe beschlossen, das Anleihekaufprogramm in der Krise um 600 Milliarden Euro auf 1,35 Billionen Euro zu erhöhen, erklärte EZB-Chefin Christine Lagarde. Das Corona-Hilfsprogramm hatte die Notenbank am 18. März auf den Weg gebracht. Bislang lag der Umfang bei bis zu 750 Milliarden Euro. Das Programm sollte mindestens bis Jahresende laufen. Nun steigt dessen Umfang also noch einmal beträchtlich und die Laufzeit verlängert sich ebenfalls bis mindestens Mitte des nächsten Jahres, wenn nötig auch darüber hinaus.
Together with the substantial monetary policy stimulus already in place.
Zusammen mit den bereits bestehenden geldpolitischen Stimulationsmaßnahmen werden die heutigen Beschlüsse Liquidität und Finanzierungsbedingungen in der Wirtschaft unterstützen, den Kreditfluss zu Haushalten und Firmen aufrechterhalten und dazu beitragen, in allen Wirtschaftsbereichen und Ländern für gute Finanzierungsbedingungen zu sorgen, um die Erholung der Wirtschaft nach den Folgen der Corona-Pandemie zu unterstützen.
In order to underpin the recovery of the economy from the coronavirus fallout.
Denn der Ausblick ist düster. Um fast 9%, so schätzen die Währungshüter, wird die Wirtschaft im Euroraum in diesem Jahr schrumpfen. Der Konjunktureinbruch hat bereits dazu geführt, dass die Inflation deutlich gefallen ist. Die Preissteigerung im Euroraum stagnierte im Mai quasi, lag nur noch bei 0,1%. Ziel der EZB ist Preisstabilität und die sieht sie bei knapp 2% gegeben. Aus diesem Grund flutet die EZB mit Nullzinsen, Anleihekäufen und anderen Instrumenten die Märkte wie nie zuvor. Durch die Anleihekäufe senkt sie auch das allgemeine Zinsniveau, sodass die Schuldenaufnahme für Haushalte, Unternehmen und Staaten günstig bleibt. Dabei hat sie offenbar auch das Problem der hohen Staatsverschuldung in Ländern wie Italien im Blick. Allerdings, und das ist die Kehrseite der Krisenpolitik der Währungshüter, kommt die Europäische Zentralbank damit in den Verdacht, gezielt Staatsfinanzierung zu betreiben. Und das ist ihr eigentlich verboten. Eine Zwickmühle.
Das wird aus meiner Sicht Staatsfinanzierung sein. Und von daher darf die EZB das nicht. Andererseits muss die EZB das machen, um in dieser außergewöhnlichen Krise tatsächlich Länder wie Italien auch helfen zu können.
Sagt der Chefvolkswirt der DZ-Bank Stefan Bielmeier. Das Bundesverfassungsgericht hatte Anfang Mai das ab 2015 laufende und ebenfalls milliardenschwere Anleihekaufprogramm als mindestens begründungsbedürftig eingestuft, was die Verhältnismäßigkeit angeht. In dieser Frage hofft Christine Lagarde auf eine gute Lösung.
We are confident that a good solution will be found.
Christine Lagarde sei also zuversichtlich, dass eine gute Lösung gefunden werde. Eine Lösung, die die Unabhängigkeit der EZB nicht kompromittiere und ebenso wenig das europäische Recht und die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes.
Or the ruling of the European Court of Justice.
Christine Lagarde, die Chefin der EZB, die ihr Notprogramm für Anleihekäufe in der Corona-Krise ausweitet, Mischa Erhardt berichtete. Dorothee Holz beobachtet für uns die Entwicklung an den Finanzmärkten heute und frage an Sie in Frankfurt, wie fällt die Reaktion auf die EZB-Entscheidung aus?
Ja, undenkbar möchte man meinen. Da nimmt die EZB nochmal 100 Milliarden Euro mehr als erwartet in die Hand und der DAX gibt nach. Es geht um 0,5% runter auf 12.415 Punkte. Dabei sah es kurz nach der Entscheidung so aus, als ob sich die Märkte eigentlich darüber freuen. Aber nachdem es in den beiden vergangenen Tagen quasi in Vorfreude schon um 8% am deutschen Aktienmarkt nach oben ging, haben Anleger jetzt Gewinne versilbert. Viel mehr kann da nicht mehr kommen, auch nicht von der Politik. Die Regierung hat ja auch gestern ein riesiges Paket geschnürt, das haben die Märkte schon vorweggenommen. Aber der Euro reagiert sehr positiv, steigt auf über 1,13 Dollar.
Es fehlt in diesem Paket eine explizite Kaufprämie für Verbrennerautos. Auf die hatten sich Anleger in den vergangenen Tagen allerdings schon eingestellt. Fallen die Autoaktien heute?
Die fallen allerdings nicht auf breiter Front. Daimler und VW geben nach. Bei Daimler geht es um 2,5% runter. BMW-Aktien haben sich aber erholt, liegen leicht zu, obwohl BMW unter dem Einbruch des deutschen Pkw-Marktes am stärksten leidet. Die Branche dachte wohl genauso wie die Anleger, dass die Politik den Wünschen folgt. Aber die Branche hat hier Dieselskandal offensichtlich zu viel Porzellan zerschlagen. Jetzt muss man sich bei der E-Mobilität ins Zeug legen, um doch noch vom Konjunkturpaket zu profitieren.
Die Chemieriesen BASF und Bayer haben heute ebenfalls einen Rückschlag erlitten.
Ja, für die beiden Konzerne gab es einen Dämpfer von einem US-Gericht, das von beiden hergestellten Unkrautvernichter Dicamba vorerst verbietet auf dem US-Markt. Wenn das Mittel komplett verschwinden sollte, würde das den Gewinn von Bayer deutlich belasten. Bayer-Aktien gehören zu den größten Verlierern.
Heute Abend fällt die Entscheidung darüber, ob die Lufthansa aus dem DAX fliegt. Wie blickt man am Aktienmarkt darauf?
Müsste ja eigentlich für große Enttäuschung sorgen. Aber wichtiger ist, dass die Lufthansa gerettet ist, dass der Abflug aus der ersten Liga droht. Darauf hat sich die Börse schon eingestellt. Die Aktien liegen leicht zu und Nachrücker. Für die Lufthansa dürfte der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen sein. Dafür gibt es einen kräftigen Aufschlag.
Und dann noch der Blick in die USA, wo heute wöchentliche Zahlen zu Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht wurden. Sehen die so schlimm aus wie in den Wochen zuvor?
Die sehen immer noch dramatisch schlecht aus, aber der Anstieg ist nicht mehr ganz so stark. 1,9 Millionen Amerikaner haben sich vergangene Woche arbeitslos gemeldet. Seit dem 21. März summieren sich die Anträge auf 42 Millionen. Die Hoffnung ist jetzt, dass sich die Situation mit den Lockerungen etwas entspannt. An der Wall Street steigen die Kurse weiter, die Nasdaq sogar auf einem Rekordhoch. Bei deutschen Anleihen gibt es Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt um 2 Basispunkte auf minus 0,35% und Gold sinkt auf 1.709 Dollar.
Danke, Dorothee Holz, für den Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft schon zu Ende. Am Mikrofon war Silke Hane. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend noch.